Vis-à-vis.
Sie haben ja wirklich einen, finde ich, ganz besonderen Ort, einen riesigen Betonklotz als Theater, sag ich mal, gebaut, eröffnet am 6. Oktober, einen Tag vorm Republikgeburtstag 1978. Das Haus hat viele kleine verschiedene Bühnen. Das Haus hat vor allem einen richtig echten eisernen Vorhang, was ich total faszinierend finde. Also wirklich so ein Blechteil, was es, glaube ich, kaum noch in Theatern gibt. Was ist für Sie dieses Haus, dieses Gebäude? Also das steht da, auf der einen Seite ist die Oder und Polen, auf der anderen Seite eine riesengroße, breite Straße und dann sieht man das PCK.
Also erstmal ist dieses Kulturhaus, das hat ein tschechisches Architekturbüro damals entworfen und sollte 5-mal gebaut werden als ein Palast für das Volk, muss man ganz klar sagen. Und das passt natürlich dann auch in so eine Stelle, ähnlich wie in Berlin, wo man einen Palast der Republik dahin baut, wo vorher ein Palast war. Und in Schweden ist es genauso.
Sieht ja drin auch so ein bisschen aus.
Und es ist natürlich, es ist unten Agora, ein großer sich öffnender Raum, der jetzt im anstehenden Umbau, und der Denkmalschutz hat uns ja unter Schutz gestellt, da wird auch wieder zurückgebaut, um dieses Erlebnis da wieder zu haben. Und im Mittelteil ist es eine Belle Etage, von wo man aus dann nach draußen schauen kann auf eine riesige Allee, Sie haben es genannt. Es ist unter den Linden nachempfunden, aber 4 Meter breiter gebaut. Das ist der Blick, der rüber zur ewigen Fackel des PCK leuchtet. Das verbindet dann die Stadt. Industrie und Kultur, so würde ich schon sagen. Und der eiserne Vorhang ist nicht aus Blech, der ist aus Kupfer gedeckelt. Aus ganz vielen Platten, und es ist der schönste eiserne Vorhang Deutschland, das können Sie mir glauben.
Ja.
Und es ist eine A5 geskribbelte Zeichnung, wo die Kunsthandwerker, was die daraus gelesen haben. Und es ist auch wieder eine strahlende Sonne. Es ist eine Verheißung einer Zukunft. Aus dieser Zeit stammt dieser Palast des Volkes da.
Es ist zu Recht unter Denkmalschutz.
Ich glaube, wir können stolz sein, dass so ein Beispiel der Ostmoderne unter Denkmalschutz gestellt wird, weil es wird der Wert erkannt einer Architektur, die sich konsequent an das Volk richtet. Und ohne Klassismus, ohne soziale Schranken einfach Zugänglichkeit schaffen möchte. Die Beispiele haben wir mit dem Dresdner Kulturpalast, wir haben es mit dem Kino International in Berlin. Das ist eine ausdrucksvolle Architektur. Ich glaube, die darf zu Recht geschützt werden. Nur wir sind ein produzierendes Haus. Ich glaube, der Architekt würde sich im Grabe umdrehen, wenn alles so unter Denkmal gestellt würde, Schutz gestellt würde, dass wir da drin nicht mehr produzieren können. Weil das ist ein lebendiges Haus. Dort braucht es auch technische Erneuerungen, Veränderungen. Theater waren immer Innovationsträger der jeweiligen Kommunen. Das Deutsche Theater in der Schumannstraße in Berlin, das war das erste öffentliche Gebäude Berlins, das elektrisches Licht hatte. Also wir müssen da Vorreiter bleiben, auch wenn die öffentliche Hand, die uns finanziert, nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr ausreichend, uns diese Investitionen zu ermöglichen, innovative Treiber einer Kommune zu sein. Das hat sich verschoben. Und dennoch tun wir da ganz, ganz, ganz viel, auch über Förderprojekte, auch deutsch-polnische Zusammenarbeit, dass wir dort an Mittel kommen, an denen natürlich immer Inhalte kleben und gebunden sind, ganz klar, um unser Publikum zu binden, das zu präsentieren, das Neueste, was da so technisch möglich ist. Ein bisschen hat Theater ja auch immer noch mit Zirkus zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen, da kommen wir her.
Sie müssen wahrscheinlich Elektrik machen, Sie wollen das Haus eigentlich auch energieneutral
irgendwie. Wir müssen das Haus fassen. Es ist keine Kernsanierung, aber es wird vom Grunde auf angefasst, weil teilweise von uns seit 1978 nichts gemacht wurde. Ja, also die ganze Wärmetechnik mit der Vorlauftemperatur von 96 Grad, da musst du nicht mehr heizen, musst du nicht mehr drüber nachdenken. Das muss ganz anders gestaltet werden. Alle 14 Tage bricht ein Wasserrohrbruch, ein Elektrobruch, ein Sanitärbruch. Teilweise müssen wir Wände aufklopfen, teilweise finden Vorstellungen erst verspätet statt. Oder ein Weihnachtsmärchen muss eine halbe Stunde lang nur mit Notstrom gespielt werden, bevor das Licht dann wirklich erst einsetzt. Das ist kein haltbarer Zustand mehr. Zugleich muss der gegenwärtige Brandschutz, der Arbeitsschutz einfach mal umgesetzt werden und gewährleistet werden. Wir haben energetisch auf der Rückseite, wo die Sonne reinstrahlt, in den Büros 35, 36 Grad im Sommer, kann ich nicht mehr arbeiten lassen, muss einfach angefasst werden. Und da sind die 30 Millionen, die jetzt erstmal prognostiziert sind, relativ wenig Geld, wenn ich das mal mit solchen Baukörpern wie Staatsoper unter den Linden oder die komische Oper, wenn ich das mal vergleiche. Und ich kann gleich sagen, wir sind bei allem vorbereitend im Plan.
Das wäre die Frage.
Wir sind dreimal Holz. Wir haben hier eine ganze Menge. Wir sind
2 Jahre, ne?
Augenblicklich im Zeitplan und wir sind im Finanzplan. Es soll in 2 Jahren, es soll ganz viel, die Glasfassade wird komplett und der Stahlbau wird erneuert und die Gebäudetechnik wird angefasst. Aber eben erstmal nur das Haupthaus. Die anderen Spielstätten sind dann erstmal da, die werden weiter bespielt. Der kleine Saal, das intime Theater, eine Ausweichspielstätte, die ich in der Probebühne habe jetzt bauen lassen für 150 Besuchende, wo wir also mit Jugendtheater punkten werden. Das, glaube ich, das kann schon alles ganz gut funktionieren. Es ist absehbar, es ist endlich. Je kleiner so eine Einheit ist, umso verbindlicher sind möglicherweise die Absprachen. Natürlich sind das öffentliche Ausschreibungen, aber es gewinnen Gott sei Dank relativ viel Unternehmer aus der Region. Das weiß man ja bis zum Schluss nicht, wer sich beworben hat. Dann öffnet man so ein Los und dann fängt die Submissionsphase an. Und die haben auch einen Namen und einen Ruf zu verlieren. Und das ist aber auf der anderen Seite eben auch ganz gut. Man kennt sich, man kann auch ganz anders miteinander reden.
Wenn Sie nochmal für die Leute, die wirklich noch nie in Schwedt waren, was ich ja ein Fehler finde, um das mal so zu sagen, weil mich wirklich das total begeistert hat, auch dieser Monumentalbau, andere würden ja Brutalismus sagen. Wie würden Sie denn dieses Theater beschreiben? Schiff ist es nicht, was ist das?
Das ist eine gute Frage, zumal Sie auch noch sagen, beschreiben, ohne gleich zu werten. Das ist eine Fähigkeit, die uns allen mittlerweile ja ganz stark verloren gegangen ist. Wer die Lausitzhalle in Hoyerswerda kennt, der hat eine Ahnung davon, was das ist. Es ist natürlich erstmal ein moderner Bau mit Sandsteinplatten verkleidet. Kleidet nach außen, eine vorspringende erste Etage, deren Glasfassade möglich macht, dass man tief ins Innere schaut. Sehr in die Breite gezogen. Also sage ich mal, wie der Hauptflügel eines Schlosses und die beiden seitlichen Flügel fehlen. So könnte man sich das erstmal vorstellen. Das Schöne ist, wir holen jetzt auch das Klarglas des ursprünglichen Zustandes zurück. Anfang der 90er Jahre kam mal so ein Kupferglas, wie man es vom Palast der Republik kennt. Was die Sonne reflektiert hat, ist jetzt nicht mehr nötig. Man hat besseres Glas, was auch diese Eigenschaften hat. Und es ermöglicht dann wieder den Blick ins Innere. Abends die lustwandelnde Publikum, das vom Licht bestrahlt wird, zeigt, dass es im Theater ist. Und zugleich haben wir dahinter ein wunderbares Gemälde, Triumph des Todes, Triumph des Lebens von Ronald Paris. Und das erinnert mich immer so an die Metropolitan Opera auf New York. Da hängen rechts und links zwei Chagalls. Und wenn man abends über diesen Platz geht und die sind aufgezogen, die Gemälde, dann strahlen die auch einen an. Und das verbindet Schwedt mit New York.
Sie haben jetzt den Schlüssel für das Theater abgegeben an das Architekturbüro und haben das Baustellenschild aufgestellt. Was ist das für ein Gefühl, jetzt so ein Stückchen die Schlüsselgewalt abgegeben zu haben?
Das ist ja nur eine Teilgewalt, die abgegeben wurde. Ne? Die anderen Gebäudeteile sind ja Gott sei Dank alle noch da, die werden eifrig bespielt. Und ich mache mir, also wenn man mich nach Gefühlen fragt, ist man immer ein bisschen verkehrt, weil ich gebe mir darüber immer keine Rechenschaft, weil ich immer am Morgen lebe und eigentlich nur in den Planungen schon, wie meistern wir das, wie halten wir den sozialen Zusammenhalt am Betrieb zusammen in der Zeit, wo wir jetzt nicht eine gemeinsame Kantine haben, wie verlieren wir unser Publikum nicht, was sind die Stoffe und Themen, die so relevant sind, dass sie das Publikum dennoch zu uns treiben, auch wenn sie andere Orte aufsuchen müssen und nicht nur über die Neugier kommen, sondern auch über die Themen kommen. Und ich bin sehr froh, weil ich weiß es in guten Händen, in der Zusammenarbeit mit der Stadt. Also wenn Sie nach einem Gefühl fragen, mit einem guten Gefühl gehe ich dort.
Wenn das eine fertig ist, der große Saal, geht es dann weiter mit den anderen Spielstätten? Müssen die dann auch saniert werden?
Das ist die richtige Frage und das kann ich jetzt schon sagen. Ja, es muss weitergehen. Also im Vorgriff auf den ganzen Bau wollte ich eigentlich zwei Maßnahmen unbedingt. Ich wollte unsere Odertalbühne verschattet haben, also dass man im Sommer, weil das Problem ist nicht der Regen. Da weiß ich, unser Zuschauer zu helfen. Gegebenenfalls muss man die Vorstellung auch mal unterbrechen, aber gegen Sonne können sie mittlerweile im Sommer nichts mehr tun. Und die Einnahmeverluste, die natürlich aus Wegfall des großen Saals, und das sind jetzt 1 Million Euro pro Jahr, die ich aus Rücklagen kompensieren muss. Wenigstens an der Stelle aufzufangen, wollte ich den Spielbetrieb ausweiten, eben im Open-Air-Bereich. Früh um 11, nachmittags 16 Uhr. Aber mit so einer heftigen Sonne geht das teilweise gar nicht. Da sollte also eine Verschattungslösung, die ist dann durch eine punktuelle Haushaltssperre der Stadt leider gestorben. Der zweite Punkt war den kleinen Saal, wo 300 Leute reinpassen und wo wir eine praktikable Bühne haben und einen praktikablen Zuschauerraum. Ich kann also alles ebenerdig fahren, ich kann es aber auch in Stufen nach oben händisch fahren, was eben den Einsatz meiner gesamten Bühnentechnik und eines Tages Arbeits, das endlich mal zu automatisieren. Und das ist uns auch gelungen über ein Förderprojekt. 2,4 Millionen Euro sind da gerade reingeflossen. Und auf Knöpfchendruck fahren jetzt die Praktikabel hoch und runter. Und das ist in einer halben Stunde ist alles getan, was früher ein Tag dauerte. Ja, um dann jetzt ein bisschen gegenzusteuern, flexibles Programm anzubieten und möglichst vielen Zuschauern ein Erlebnis zu bieten.
Ja, weil das ist ja die große Herausforderung. Corona war ja schon ein Einbruch. Sie sind ja auch fürs Geld zuständig als Intendant. Ja. Da die Leute wieder zurückzukriegen ins Theater, war sicherlich eine Riesenherausforderung. Und jetzt über so eine Bauzeit die Leute zu halten. Haben Sie da Pläne? Klar, Sie spielen weiter, Sie gehen in Schulklassen. Wie gucken Sie denn da drauf?
Oh, da ließe sich verdammt viel dazu erzählen. Ja. Erstmal sagen, vollkommen richtig, die Betriebsform der Ukrainischen Bühne ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schwedt und damit ist der Intendant der Betriebsleiter und verantwortet letztlich alles. Ja, in die Angst kommt das Publikum zurück und es ist zurückgekommen überproportional. Die letzten 3 Wirtschaftsjahre der Bühnen waren die besten seit Bestehen der Uckermärkischen Bühnen. Das hat ganz viel mit der Programmflexibilität zu tun, mit der Qualität zu tun und mit dem Engagement aller Mitarbeitenden, das muss man ganz klar sagen. Und für die Zukunft brauchen wir Mut. Das ist mein Allheilmittel für alles. Friedrich Schorlemmer, den ich, als ich ein anderes, kleineres Privattheater leitete, zu einer Lesung hatte, schrieb mir so vorne in einem Buch von ihm, Mut macht Mut. wahrscheinlich ein urchristlicher Gedanke, ne? Derjenige, der für uns am Kreuz gestorben ist. Es muss immer erstmal einer vor uns hergehen, der zeigt, dass es geht. Und manchmal denke ich, dann müssen wir das sein. In einer Region, in einer Kommune, dann müssen die uckermärkischen Bühnen der mutigste Akteur hier in der Region sein. Was heißt, sich mit den Herausforderungen, mit den Problemen, mit den Thematiken der Menschen hier auseinanderzusetzen, die ranzuziehen, Gesprächsformate wie Zukunft jetzt zu entwickeln, wo ich das Theater wieder auf den Ursprung, die Agora, zurückgeführt habe und Vertreter, gesellschaftliche Vertreter, politische Vertreter, Vertreter der Wirtschaft eingeladen habe. Wie kann es denn jetzt weitergehen nach einem Ölembargo? Wie erfindet sich die Region neu? Und das wäre meine Antwort. Weiterhin mutig nach Themen zu suchen, die Leute so interessieren, dass sie eine Relevanz verspüren, weil es mit ihnen zu tun hat. Weil der Widerspruch zwischen dem, was verkündet wird, wie die Welt ist, und dem, was am Abendbrottisch diskutiert wird und verhandelt wird, und wie man sich da die Welt erklärt, der nimmt eben auch wieder zu. Und so habe ich ihn am Ende der DDR erlebt. Und da waren es die Kirchen und die Theater, die gestürmt wurden. Weil die Menschen sich dort Wahrheiten erhofften, von denen sie fühlten, dass das wahr ist. Ja, und ein Stück weit habe ich den Eindruck, dass Theater jetzt wieder in eine solche Funktion kommen, wo sie in Phasen einer gewissen Gesprächsunfähigkeit zwischen Herrschenden und Beherrschten dort als Mittler der Kommunikation, als Mediator eintreten. Sind wir schon wieder so weit? Ich habe mir das immer gewünscht, dass Theater wieder so voll sind, dass es keine Karten dafür gibt, mit Spur der Steine plötzlich wieder erlebt. Und zugleich gefürchtet, dass Theater wieder in solche eine Funktion kommen, dass sie wieder Mittler werden müssen zwischen oben und unten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.